Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der Digitalen Agenda Ulm.
Der Podcast und die Sendung der Digitalen Agenda dreht sich heute um das Thema Open Data. Und zu Gast im Studio sind Konstantin Müller und Sabrina Richter. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, in das, dieses abstrakte Wort Open Data, würde ich gerne mal von euch erst wissen, was habt ihr überhaupt mit Open Data zu tun? Konstantin.
Ich arbeite bei der Digitalen Agenda bei der Stadt Ulm und habe hier natürlich viel damit zu tun und wir versuchen natürlich bei den Projekten, die wir machen, da auch viel ein Auge auf die Daten zu haben und wie wir die veröffentlichen können. Aber insgesamt ist das ein Thema, was mich schon seit vielen Jahren umtreibt und wo ich auch aktivistisch in vielen Städten versucht habe, die entsprechenden Daten, dass die veröffentlicht werden.
Wo bist du denn aktivistisch aktiv? Und wie kam es dazu, dass dich das interessiert?
Ich habe mich halt schon immer für vor allem so Verkehrsdaten interessiert, also Transportdaten von zum Beispiel von öffentlichen Verkehrsmitteln, einfach um zu gucken, ob man verschiedenste Auskunfts-Apps bauen kann, vor allem aus einer Zeit, wo es noch gar nicht so verbreitet war, dass man immer eine App dabei hat, mit der man sich im öffentlichen Nahverkehr bewegen kann. Und dementsprechend hat mich das einfach interessiert, da an diese Daten ranzukommen und wollte damit was machen und merkte halt relativ schnell, dass es diese Daten eigentlich gar nicht gibt. Und das hat mich dann im Prinzip dazu bewogen, zu versuchen, Städte und Verkehrsunternehmen dazu zu bringen, diese Daten zu veröffentlichen.
Ja, das ist spannend. Und Sabrina, bei dir?
Ja, ich bin ja auch in der Digitalen Agenda, hatte ehrlich gesagt, bevor ich hier gearbeitet habe, gar nicht so den großen Bezug zu Open Data. Habe es quasi hier durch die Arbeit kennengelernt und weil wir bei uns natürlich, wie Konsti schon sagte, einfach in den Projekten einen starken Bezug oder zu Open Data haben und auch immer gucken, welche Daten können wir denn auch selber bereitstellen? Jetzt auch hier durch die Arbeit einfach auch in den Projekten habe ich dann auch gesehen erstmal, was es alles überhaupt für Daten sind und was es alles für Daten gibt, wo man vielleicht am Anfang auch erst gar nicht denkt, dass diese Daten wertvoll sein könnten oder dass es da auch Leute gibt, die aus solchen Daten noch irgendwie was Sinnvolles machen können, irgendwie Anwendungen bauen können oder Sonstiges. Aber ich finde es total faszinierend, was da draus auch alles einfach entstehen kann.
Die Digitale Agenda, heute zu Gast im Studio Konstantin Müller und Sabrina Richter. Heute soll es im Podcast der Digitalen Agenda um das Thema Open Data gehen. Open Data hört man ja ziemlich viel und vielleicht solltet ihr uns am Anfang gleich mal erklären, was genau man darunter eigentlich versteht.
Das Thema Open Data, um da gleich mal die Angst zu nehmen, es geht natürlich nicht um persönliche Daten, die offengelegt werden sollen. Nein, es geht um Daten, die zum Beispiel bei einer Stadt anfallen, also die eine Stadt sowieso erfasst, wie zum Beispiel eine Stadt muss wissen, wo sind ihre Straßen. Das geht bis hin zu Statistikdaten, aber auch Daten über zum Beispiel die Qualität des Wassers oder Ähnliches. Also alles, was so eine Stadt und so eine Stadtverwaltung an Daten erfasst, um ihre Arbeit zu tun, ist ja irgendwie in der Stadt da. Und wenn es um Open Data geht, geht es im Prinzip darum, genau diese Daten für alle zu veröffentlichen. Und das ist jetzt das Beispiel Stadt, aber Open Data hat eigentlich noch mehr Facetten. So Daten fallen ja an allen möglichen Stellen an, also nicht nur bei jetzt Kommunen und Städten, sondern eben auch zum Beispiel bei Unternehmen, bei Transportunternehmen. Das ist so ein bisschen auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Dann geht es um zum Beispiel so Fahrplandaten von Straßenbahnen oder Bussen. Aber es kann natürlich auch um Daten gehen, die nicht von Unternehmen oder Regierungsorganisationen erfasst werden, sondern es kann auch um Projekte gehen, wo Menschen sich zusammentun und selber Daten erfassen. Eines der bekanntesten Projekte ist natürlich die Wikipedia, wo sich viele Leute gemeinsam diese Texte zusammenschreiben. Wobei man bei der Wikipedia, das ist ja, sind ja mehr Texte als Daten. Aber da zum Beispiel als Beispiel, wo sich viele Leute zusammentun, ist das Projekt OpenStreetMap, wo es darum geht, gemeinsam eine Weltkarte oder die Daten, die Geodaten für eine Weltkarte zu erstellen.
Ja, ich habe mich da letztens das erste Mal wirklich, ich habe mir das schon lange vorgenommen, weil ich viel auf Reisen bin und viel GPS-Daten habe, also mit Logge, wohin wir überall fahren und dann auch auf Feldwegen unterwegs sind. Und dann habe ich mir schon oft vorgenommen, da ist eine Tankstelle, die ist nicht in OpenStreetMap verzeichnet. Und wenn ich nach Hause komme, dann trage ich die ein. Und das habe ich noch nie gemacht und das hatte ich letztens wirklich getan. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das ja wirklich echt teilweise von handgezeichnete Striche sind. Das heißt, da haben ganz viele Menschen Daten eingetragen.
Genau, und das ist also ja größtenteils sogar per Hand oder eigentlich zu fast allen Teilen per Hand. Und da sind wir aber auch schon, glaube ich, an einer sehr interessanten Stelle, weil oft ist es ja so, dass man sich dann denkt, okay, so eine Stadt zum Beispiel hat die Daten ja eh. Warum landen nicht einfach die Daten zum Beispiel von den Straßennamen oder von zum Beispiel jetzt Hausnummern oder sowas, warum landen die dann nicht automatisch in OpenStreetMap? Und das ist halt so ein Thema, wo sich die Daten von Kommunen, von Städten mit denen von gemeinsam gesammelten Daten einfach ergänzen können, beziehungsweise die Projekte sich oder man sich gegenseitig helfen kann. Also ich weiß, dass zum Beispiel in der Stadt Dresden von der Feuerwehr, die ein großes Interesse hatten, gleichzeitig die Daten der Städte zu haben und gleichzeitig die Daten von OpenStreetMap, weil die halt gesagt haben, okay, es gibt einmal die offiziellen Daten der Stadt, aber es gibt einfach Leute, die andere oder ein bisschen andere Hausnummern aufhängen als die Hausnummern, die jetzt offiziell vergeben wurden. Und dementsprechend sind die ja für die Feuerwehr besonders interessant, wo die sind, weil wenn ich jetzt sehe, da brennt ein Haus, dann gehe ich da, sage ich hier, da steht die Hausnummer, was weiß ich, 14b dran und in den offiziellen Daten wäre das 14,5 oder sowas ähnliches. Und so. Gleichzeitig ist es auch so, dass man, wenn man sich so diese verschiedenen, also wenn verschiedene Stellen gleiche Daten quasi erfassen, man auch vergleichen kann und dann gegenüber einfach Fehler finden kann, wenn ich zwei Datensätze vergleiche. Das ist ja immer, wenn wir über Daten sprechen, ist es ja so, dass die nie perfekt sind. Das ist auch offizielle Daten einer Stadt sind einfach nie perfekt. Das ist einfach so. Und umso mehr Vergleichsmaterial man hat, umso besser kann man zum Beispiel auch Fehler finden.
Du hast schon vorhin davon geredet, dass Unternehmen auch Daten sammeln. Bei Städten kann ich mir noch vorstellen, dass es vielleicht nur irgendwie bei manchen Leuten vielleicht nicht gut ankommt, dass man die veröffentlicht. Aber bei Unternehmen, was gibt es denn da Beispiele für Daten, wo Unternehmen wirklich veröffentlichen können, ohne dass sie irgendwie Probleme mit ihren Kunden bekommen?
Also das ist ja häufig auch die Frage mit Geschäftsmodellen und wie sieht das denn aus? Und wenn man jetzt Daten rausgibt, dann würde das ja eventuell das Geschäftsmodell oder sowas behindern, wobei man dann einfach sagen muss, dass sehr, sehr viele Unternehmen nicht wirklich mit diesen Daten arbeiten oder die verkaufen, sondern die nur anfallen. Und ein gutes Beispiel ist, glaube ich, und insgesamt auch, wenn wir von Open Data reden, sind, ich würde mal behaupten, eine der beliebtesten Datensätze, die immer alle Menschen haben wollen, sind halt wirklich Fahrplandaten. Und wenn ich mir dann eine Deutsche Bahn als Unternehmen angucke, dann hat so ein Unternehmen ja eigentlich tatsächlich dieses Interesse, dass möglichst viele Menschen wissen, wann so ein Zug zum Beispiel abfährt. Und dementsprechend diese Unternehmen dann auch einen großen Vorteil davon haben, wenn diese Daten veröffentlicht werden.
Das sind dann, okay. Jetzt habe ich verstanden, was du mit Unternehmensdaten meinst. Also wirklich die Leute dann sowieso auch auf dem Papier sonst irgendwie lesen könnten und die kann man dann eben digital veröffentlichen. Das ist damit gemeint. Okay. Ja, was sind denn noch, an was denkt man denn noch, wenn man an Open Data spricht? Also jetzt haben wir ja viel um irgendwelche Daten gesprochen, die irgendjemand erfasst. Um was geht es noch, wenn man um den Bereich Open Data? Spielt da eben auch der Datenschutz mit rein?
Ja, das habe ich vorhin ja schon so versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen, dass man ja bei Open Data versucht, genau diese Datensätze zu identifizieren, die eben keinen Personenbezug haben, dementsprechend Datenschutz keine Rolle spielt. Das ist halt schon, dass man die persönlichen Daten schützt oder die nicht veröffentlicht, sondern auch bei den Daten zum Beispiel, und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, aber man ein bisschen aufpassen muss, wenn man Daten veröffentlicht, die vorher nochmal zu überprüfen, ob da jetzt doch persönliche Rückschlüsse am Ende möglich sind.
Ah, okay, das heißt, man muss bei den Veröffentlichungen von Daten auch immer so gut abgrenzen und filtern, was man dann genau veröffentlicht.
Genau, ich glaube, das ist auch oft vielleicht so ein Missverständnis, was man auch oder was schnell aufkommen kann, wenn man denkt, man spricht jetzt von offenen Daten und das heißt, irgendwie ein Unternehmen oder eine Stadt muss jetzt auf einmal alle Daten, die sie so hat, veröffentlichen und alles, was nur geht, irgendwie frei zur Verfügung stellen. Aber eben dieser Grundsatz eben, dass es eben nicht um persönliche Daten geht, also dass Open Data jetzt keine persönlichen Daten sind, wo zum Beispiel Namen drinstehen oder wo auch, wenn ich jetzt vielleicht einen Datensatz habe, wo ich wirklich auch Rückschlüsse draus ziehen kann, aus der Kombination, okay, dieser Datensatz, das kann sich jetzt nur um Person XY handeln. Das sind dann zum Beispiel auch nicht Daten, die als Open Data einfach zur Verfügung gestellt werden sollen.
Beziehungsweise man versucht, also wir haben ja schon ein bisschen über Statistikdaten sind ja natürlich auch sowas, was eine Stadt erfasst, und dass man da halt immer einen Blick drauf hat, dass die Daten genau so aggregiert sind, also dass ich aufpasse, dass wenn ich zum Beispiel weiß, in einer Straße lebt nur eine Familie oder eine Person, dass ich dann nicht Daten von dieser Straße nur veröffentliche und sage, okay, alle Menschen, die in dieser Straße leben, sind im Durchschnitt 53 Jahre alt, und ich dann im Prinzip diesen Rückschluss.
Oder bei den Wahlen, da kann man das ja auch manchmal sehr gut nachvollziehen, wenn es kleine Orte gibt. In dem Ort haben alle, AfD gewählt, und dann weiß man genau, der und der und der kommt aus dem Ort, die haben das gewählt. Das sollte natürlich auch nicht öffentlich werden.
Und da, an solchen Stellen fängt das ja schon an, dass zum Beispiel, glaube ich jetzt mal, dass die Wahlkreise dass das auch ein Grund ist, warum man die Wahlkreise so schneidet, dass man halt immer sieht, dass man eine entsprechende Menge an Daten oder eine entsprechende Menge an Menschen da mit in einem Bezirk oder Wahlkreis mit erfasst, um genau eben solche Rückschlüsse, gerade bei Wahlen, wo das ja besonders wichtig ist, nicht zuzulassen.
Oh, da kriegt man schon ein bisschen einen Eindruck dafür, was man alles denken muss, nicht erst seit Open Data, sondern auch vorher schon bei der Erfassung von Daten. Wir haben jetzt gerade über die Erfassung von Daten gesprochen. Die Veröffentlichung von Daten auf der anderen Seite ist ja dann auch ein Thema. Vorhin hatte ich das ja schon angeschnitten. Wenn ich was auf OpenStreetMap veröffentliche, dann kann ich auf der einen Seite genau den Track, den ich gefahren bin, hochladen und den veröffentlichen. Der kann dann aber nachher händisch bereinigt werden und in eine richtige Strich für eine Straße gezeichnet werden und irgendwie noch zusätzlich gesagt haben, das ist jetzt ein Feldweg mit Schotter oder ein Feldweg, wo irgendwie nur Dreck war oder Sand oder sowas. Das kann ich da alles angeben. Und das heißt also, das eine ist die Erfassung von Daten, und man muss die Daten dann auch aufbereiten, um sie zu veröffentlichen. Oder es gibt eben verschiedene Formate oder auch wie man Daten veröffentlicht.
Das unterscheidet sich nämlich, das unterscheidet sich halt zum einen, wie ich eine Weiterverarbeitung oder eine Erfassung mache, natürlich von Art der Daten extrem. Also wir haben ja gerade schon das mit den Wahlergebnissen gehabt oder mit Statistikdaten, wo ich dann halt gucken muss, ob ich eventuell davor noch aggregieren muss. Es gibt Daten, die zum Beispiel noch aufbereitet werden. Also wenn ich zum Beispiel an Sachen denke wie Luftbilder, wenn ich die einzelnen Fotos aus dem Flugzeug, die gemacht wurden, einfach nur quasi nehme und quasi dahin werfe, dann ist es deutlich schwieriger, damit was anzufangen, als wenn ich jetzt sage, okay, da ist ein aufwendiger Prozess dahinter, der klar bei den Vermessungsämtern eh gemacht wird, dass diese ganzen Bilder zusammengesetzt werden und so, wie man das irgendwie zum Beispiel von Google Maps kennt, ordentlich an der richtigen Geokoordinate sind oder so. Aber so unterscheiden sich auch die Aufbereitungsprozesse da. Das stimmt. Aber das sind in der Regel Sachen, die sowieso überall, wo Daten anfallen, gemacht werden. Nicht nur, wenn sie veröffentlicht werden sollen.
Wo es ja schon grundsätzlich, sagen wir mal, Unterschiede gibt, wie ich die Daten auch zum Beispiel bereitstellen kann oder aufbereiten kann. Also klar kann ich sagen, ich habe jetzt hier vielleicht eine schöne Übersicht, die ich schön gestaltet habe und stelle sie irgendwie als PDF oder so bereit. Aber es geht ja auch viel darum, nicht nur auch die offenen Daten quasi zu haben, was auch generell schon mal eine etwas sehr Gutes ist, sondern auch, dass ich mit den Daten irgendwo auch arbeiten kann und dass ich sie weiter verwenden kann, dass ich damit weiterarbeiten kann. Und von daher ist es da ja auch gerade wichtig, dass die Daten in Formaten einfach zur Verfügung stehen, mit denen ich sowas dann auch machen kann. Also so ein PDF ist jetzt vielleicht nicht so das Eleganteste, wo man noch viel mit rausholen kann, sondern das ist dann eher so, dass ich das dann nochmal alles schön abtippen muss. Sondern wenn ich Daten natürlich in einer Excel-Tabelle schon mal habe, ist das, glaube ich, schon mal wesentlich besser, beziehungsweise dann auch in einer CSV-Datei, wo ich einfach die Daten habe, die dann einfach nur hintereinander geschrieben sind, getrennt durch Komma. Genau, dass sie einfach auch quasi maschinenlesbar sind, die Daten.
Also maschinenlesbar in dem Fall heißt einfach, dass ich dass auch ein Computer mit den Daten umgehen kann oder dass ich zum Beispiel, also Sabrina hat ja gerade das Beispiel mit dieser Excel-Tabelle gebracht, dass ich diese Daten nicht selber in Excel abtippen muss, sondern die direkt in mein Programm, mit dem ich diese Daten zum Beispiel verarbeiten will, da irgendwie visualisieren will, direkt schon umgehen kann.
Also die Daten, von denen wir sprechen, sind dann eben Daten, die mehrere, wenn ich eine Excel habe, habe ich mehrere Reihen und Spalten. Das heißt, ich kann die Daten irgendwie klassifizieren. Und das heißt, von denen wir sprechen von Daten, die man eben irgendwie klassifizieren kann und wo man eben eine ganze Reihe von Daten hat und vergleichen kann. Und die kann man natürlich dann am besten in irgendwelchen Übersichtstabellen darstellen und die sollte man dann nicht so darstellen, dass sie nicht maschinenlesbar sind. Und vielleicht nochmal erklären, was eine CSV ist?
CSV kann man sich relativ einfach vorstellen. Das ist ein Dateiformat oder ein sehr, sehr einfaches Dateiformat, wo ich, wenn ich mir jetzt die Spalten und die Zeilen einer Excel-Tabelle vorstelle, überall da, wo ich quasi die Spalte voneinander unterscheiden würde, wo ich die Linie quasi in meiner Tabelle habe, da einfach ein Komma oder ein Semikolon oder ein anderes definiertes Zeichen als Trennzeichen habe. Das ist einfach ein Format, was sich über Jahrzehnte quasi schon durchgesetzt hat, um sehr, sehr einfach Daten zu strukturieren, ohne dass ich sehr viel darüber wissen muss, was es einfach diversen Programmen erleichtert, diese Daten einzulesen oder auch Menschen, die selber Software schreiben, sehr einfach ermögliche, diese Daten einzulesen, ohne ein sehr komplexes Format oder Software schreiben zu müssen, um ein sehr komplexes Format einlesen zu können.
Ja, das ist ja eigentlich auch eine Textdatei, während Excel ist ja was Microsoft gehört und das heißt, man ist da einfach unabhängig mit so einer CSV von irgendwelchen anderen Software und das kann eigentlich irgendwie jeder egal ob das jetzt Linux oder Windows oder Mac oder sonst was ist, gleich lesen. Also das heißt, man sollte auch gucken, dass man Formate nimmt, die einfacher sind, oder?
Einfacher beziehungsweise vor allem öffentlich standardisiert sind. Das heißt, dass genau definiert ist, dass irgendwo öffentlich veröffentlicht ist, wie dieses Format funktioniert, und es nicht ein Geheimnis zum Beispiel von einer Firma wie Microsoft ist, wie genau dieses Format funktioniert, um es einfach allen Menschen zu erleichtern, die damit was machen wollen, es deutlich einfacher ist, da Programme für zu schreiben, das zu verarbeiten, weil eventuell es den Programmteil, den man dazu braucht, um die Daten wirklich erstmal einzulesen, weil es diesen Programmteil eventuell schon öffentlich zugänglich gibt, sodass ich den nur noch einbauen muss und dann mich darauf konzentrieren kann, die Daten wirklich zu verarbeiten und da tolle Sachen zu machen.
Free FM. Die digitale Agenda hier zu Gast im Studio mit Konstantin Müller und Sabrina Richter. Heute geht es um das Thema Open Data. Wir haben schon ein bisschen was gehört darüber, was Open Data überhaupt ist. Und jetzt möchten wir uns darüber unterhalten, warum Daten überhaupt veröffentlicht werden sollten. Was haben wir überhaupt für Nutzen davon oder was haben vielleicht Städte überhaupt für Nutzen davon? Ja, was sagt ihr dazu?
Also ich glaube, was man in erster Linie mal festhalten kann, wenn wir über Daten einer Stadt reden, ist es natürlich so, dass diese Daten mit öffentlichen Geldern, mit dem Geld der quasi der Bevölkerung erfasst wurden und so, weil eine Stadt das braucht. Aber gleichzeitig ist es so, dass es dementsprechend ja auch nicht so cool wäre, wenn die Stadt dann diese Daten vor den Bürgerinnen und Bürgern geheim halten würde oder denen nicht zugänglich macht. Also, dass man sagt, okay, diese Erfassung der Daten und die Verarbeitung der Daten ist öffentlich finanziert, also sollte sie auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Ja, das leuchtet mir ein. Da habe ich mich persönlich schon mal sehr drüber geärgert, dass in Deutschland Kartendaten nicht so veröffentlicht werden wie zum Beispiel in der Schweiz. Da gibt es tolle Online-Karten über den letzten Winkel und in Deutschland musste man das lange Zeit kaufen. Ich weiß nicht, ändert sich da irgendwas?
Ja, also das ist, ich meine allein, dass wir jetzt im Kontext einer Stadt, von einer Stadt ausgehend über das Thema Open Data sprechen, das ist, glaube ich, schon ein Zeichen einfach dafür, dass sich da was ändert und dass sich die Welt da irgendwie weiter gedreht hat und das einfach ein großes Thema ist. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass unabhängig von diesem Argument, es sollte für alle zur Verfügung stehen, weil es von allen finanziert ist, so eine Stadt und so eine Stadtverwaltung auch selber merkt, was für Vorteile einfach für so eine Stadt hat, diese Daten nicht unter Verschluss zu halten, sondern für alle.
Und gibt es denn noch Nutzen, den die Stadt selber dann da davon hat? Also außer dass es eigentlich politisch opportun ist, sich Daten zu veröffentlichen, die auch bezahlt worden sind von allen?
Ich hatte das Thema ja schon ein bisschen angesprochen vorhin mit der Feuerwehr, die auch interessiert ist an verschiedensten Datensätzen und verschiedenst erfassten Datensätzen. Gleichzeitig ist es auch so, dass diese Projekte, also dass zum Beispiel, wenn ich die Daten, nehmen wir mal an, von ein Landkreis will ein Tourismusportal eröffnen und zeigt da auf Karten, wo denn die tollen Tourismusattraktionen sind. Und hat so ein Landkreis das Problem, dass in der Regel so eine Tourismusregion nicht genau an der Landkreisgrenze aufhört und möglicherweise quasi zwei Städte auch ineinander übergehen. Ich hörte, dass es das auch gibt, dass sogar an Bundesländergrenzen oder an Staatsgrenzen Tourismusgebiete nicht aufhören. Und wenn ich dann als Landkreis aber mein Portal habe und diese Kartendaten nur von mir selber habe, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich jetzt entweder sage, okay, ich stelle als Stadt, als Landkreis, wie auch immer meine Daten zum einen zum Beispiel für Projekte wie OpenStreetMap zur Verfügung, dass ich am Ende sehr gute Daten in OpenStreetMap habe, weil diese Projekte sich ergänzt haben und ich dann auch eine weltweite Karte habe, oder es einfach auch nur, weil zwei Landkreise, die aneinander grenzen, ihre Geodaten veröffentlicht haben, ich auf einmal eine gemeinsame Struktur habe, sodass das beim Bürger auch so ankommt. Das ist nur eins von vielen Beispielen, und ich glaube aber auch, dass es dann noch viel weiter geht, dass wir, dass das so eine Stadt auch erst mit der Zeit merkt in der Verwaltung, dass wenn sie gegenseitig sich die Daten veröffentlichen, wir sprechen ja oft so als, das ist die Stadt oder so, aber das sind ja ganz viele verschiedene, teilweise Abteilungen, ja, Organisationen einer Stadt, die für sich selbst ja auch gemeinsam Daten hat, die interessant sein können. Also, Planung habe ich um Radverkehr oder überhaupt um Verkehrsplanung kümmert, ja schon von denjenigen, die die Straßen bauen, wissen wollen, wo diese Straßen überhaupt sind, wo Infrastruktur da ist. Und natürlich gibt es diesen Austausch innerhalb von der Stadt, aber ich glaube, dass dieser Austausch, wenn die Daten für alle einfach bereitstellen, einfach so viel effizienter ist. Und überhaupt teilweise dadurch klar ist, welche Daten überhaupt vorhanden sind und man das weiß. Und allein so eine Stadt damit in der Verwaltung an sich extrem viele Vorteile deutlich schneller erarbeiten kann, weil man nicht immer noch mal betteln muss, ob man jetzt von der anderen Abteilung diese oder jene Daten hat.
Also jetzt meinst du, Zusammenarbeit wird erleichtert? Und es werden irgendwelche Schätze gehievt, die es noch vorher irgendwie noch gar nicht erkennbar sind. Okay. Und so noch mehr greifbare Vorteile, die irgendwie so ein Bürger hat? Gibt es da noch irgendwas?
Ich glaube, da gibt es ganz viel, oder?
Genau. Also wir haben ja gerade erstmal über die Themen, die halt, glaube ich, schwer vermittelbar sind, weil nicht jeder den Einblick in so eine Stadt selber hat. Aber klar, für Bürgerinnen und Bürger ist natürlich der große Vorteil da, weil ich, also ich meine, das hatten wir ja mit den Kartendaten zum Beispiel auch gerade schon angesprochen, aber Statistikdaten, ich kann mir, wir wollen ja auch in Richtung von mündigen Bürgerinnen und Bürgern, die sich selbst informieren können, die selber zum Beispiel die statistisch erfassten Daten sich selber nochmal angucken können und sich darauf zum Beispiel ihre eigenen Berechnungen, ihre eigene Meinung über bestimmte Maßnahmen treffen können, über bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden. Das ist einfach eine deutlich breiteres Informationsangebot auch. Also man kann diese Daten gleichzeitig auch einfach als Informationsangebot gegenüber einer Stadt sehen. Aber ich habe das ja schon gesagt, dass ich mich persönlich einfach sehr viel für die Daten von öffentlichen Nahverkehr und die Verarbeitung davon mit beschäftige oder das sehr spannend finde. Und vielleicht, um da auch einen Vorteil ein bisschen darzustellen, ist, dass ich glaube, der insgesamt von Daten, aber von Open Data, der Vorteil entfaltet sich an der Stelle, wo ich verschiedene Daten miteinander verknüpfen kann. Wenn ich zum Beispiel sagen kann, bleiben wir beim Beispiel der öffentlichen Nahverkehr, ich habe die Daten von dem Straßenbauamt, wie genau die Haltestellen gebaut wurden, und ich kann daraus eine gewisse Barrierefreiheit ableiten, oder ich habe die Information zur Barrierefreiheit und kann die mit den Fahrplandaten verknüpfen und so eine Auskunft machen, zum Beispiel für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder einfach nur mit einem Kinderwagen oder einem schweren Handwagen unterwegs sind und dementsprechend da ein verbessertes Routing zum Beispiel für anbieten könnte. Ganz viele solche Beispiele, oder wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und direkt eine Applikation habe, die in mein Routing, in mein Navigationsgerät schon einrechnet, an welchem Parkhaus sind denn freie Parkplätze, weil diese Daten veröffentlicht sind und ich eben nicht nochmal fünfmal hin und her fahren muss. Oder und umso mehr ich diesen Daten verknüpfe, nehmen wir da noch Baustellendaten rein, oder wo ist eine Ladesäule verfügbar, und ich viele Sachen, die ich so jetzt nicht einzeln nachgeguckt habe, aber da so, dadurch, dass sie zum Beispiel maschinenlesbar zur Verfügung stehen oder wenn sie maschinenlesbar zur Verfügung stehen, ich in viele verschiedene Softwareprodukte einfach sowas nebenbei noch mit einbauen kann. So ganz viele kleine Stellschrauben, die mir am Ende das... Also das Perfide daran ist, man merkt das wahrscheinlich in der Regel gar nicht so, aber mir das Leben bequemer machen, das Leben einfacher machen können.
Ja, ich glaube, da gibt's vielleicht auch Beispiele, gerade wenn du Baustelle erwähnst, dass man weiß, wo Kabel liegen und der Nächste nicht mit seinem Bagger da drüber fährt und dann alle irgendwelche Kabel reißen und alle kein Internet mehr haben, weil für einen Tag, weil da jetzt gerade mal ein Bagger drüber gefahren sind, außerdem ist Mods teuer. Also das heißt, wenn man vorher vielleicht wüsste, wo die liegen und das veröffentlicht wäre, dann hätte man vielleicht da weniger Unfälle in die Richtung.
Ja, wobei ich an dem Beispiel ganz stark davon ausgehe, dass ich wahrscheinlich sogar in diese Daten Einblick haben muss, wenn ich ein Loch graben will, genau. Aber im Prinzip solche Beispiele in die Richtung.
Okay. Sabrina, hast du da noch Daten, die uns nützen?
Was ich immer ein ganz schönes Beispiel auch finde, das gab es einmal, soweit ich weiß, auf jeden Fall von der Bahn und ich glaube auch in manche Städte machen das, die zum Beispiel auch so Aufzüge, öffentliche Aufzüge einfach
den Status, also zum
den
einen
Status genau irgendwie messen oder angeben zumindest, dass ich dann zum Beispiel auch weiß, also entweder wenn ich mit schwerem Gepäck unterwegs bin oder vielleicht auch mit Kinderwagen, Rollstuhl, habe ich ja manchmal einfach Gegenden, wo ich dann entweder eine Treppe oder einen Aufzug habe. Wenn der Aufzug aber nicht geht, dann stehe ich schon vor dem Problem, dass ich eigentlich nicht weiterkomme, sondern muss dann gucken, dass ich vielleicht irgendwo woanders hingehe oder eine Station vielleicht weiter mit der Bahn fahre zum anderen Bahnhof, wo ich vielleicht barrierefreier wieder von wegkomme. Und das ist, glaube ich, schon, finde ich ein gutes Beispiel auch, wo man tatsächlich auch den Mehrwert von diesen Daten auch erkennen kann.
Und ich glaube an dem Beispiel halt gleichzeitig auch wieder, dass die Daten an sich als Einzelne genommen relativ langweilig erstmal aussehen, so nach dem Motto, ja, wenn der Fahrstuhl kaputt ist, ja, dann ist er kaputt, da habe ich keine andere Chance, dann muss ich halt die Treppe nehmen, sondern wenn ich die dann halt verknüpfe mit zum Beispiel den Fahrplandaten oder einfach vielen verschiedenen Informationen, dass ich dann damit den Mehrwert schaffen kann, indem ich dann halt gleich sage in meiner Verkehrsauskunft, hier, halt, fahr mal eine Station weiter, wie Sabrina schon gemeint hat. Also diese Integration der verschiedenen Daten in große Lösungen, das ist, glaube ich, das, was den großen Mehrwert für alle bringt.
Und dann schmeiße ich mir vielleicht noch die Wetterdaten irgendwie mit rein und dann sagt sie mir gleich, ach, pack doch lieber den Regenschirm ein.
Genau.
Okay, das heißt, ihr wollt einfach nicht mehr selber nachgucken.
Genau, wir wollen eigentlich nicht mehr denken.
Ja, aber es macht ja schon einen Unterschied, auch wenn man sich jetzt das generell anschaut, gucke ich jetzt, also habe ich vielleicht irgendwo eine Stelle, wo diese verschiedenen Daten einfach zusammenfließen oder schaue ich das mir an jeden einzelnen Punkten ab und ich muss erstmal auf, keine Ahnung, 6 verschiedenen Seiten jetzt googeln, wo funktioniert jetzt was oder wie ist wo der Zustand von irgendwas. Das ist glaube ich, schon auch manchmal etwas ermüdend.
Ja, ich glaube, wir wollen den Computern einfach das machen lassen, was sie am besten können, und zwar schnell Informationen sich raussammeln und die mir aufbereiten und durchrechnen, welche Option für mich die beste ist, bevor ich das per Hand mache.
Ihr redet jetzt hauptsächlich über Daten, die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden, natürlich, weil ihr auch bei der digitalen Agenda seid. Aber wie seht ihr das? Sind da auch Unternehmen in der Verantwortung oder sind die jetzt auch im ersten Schritt mal weniger eure Adressaten, sondern mehr die Kommunen?
Ja, doch, schon. Also ich meine, wir hatten ja allein, dass wir viel über den ÖPNV sprechen, was ja im Prinzip Unternehmen sind. Aber wenn wir auch daran denken, dass wir gerade in Ulm Unternehmen haben wie die Scooteranbieter, die jetzt auf die Straße mit den E-Scootern kommen. Und da ist tatsächlich auch eine Sache, dass wir uns da viel mit beschäftigt haben, wie bringen wir diese Anbieter dazu, dass die zum Beispiel die Standorte der Roller, wo stehen die zur Verfügung, dass diese Unternehmen diese Daten zur Verfügung stellen müssen.
Das war ja damals auch so bei Car2Go. Da gab es auch ein Unternehmen, das das als RSS-File, also als so ein maschinenlesbares File zur Verfügung gestellt hat, wo die ganzen Dinge immer standen. Und dann konnten das auch andere Webseiten anbieten und darauf hinzeigen. Ne? Das ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe auch noch ein Beispiel aus meinem Bereich. Zum Beispiel, wenn Leute irgendwelche Teile verkaufen, gibt es in meinem Umfeld, ich habe viel mit Steckern und Kabel zu tun, und da ist es wirklich so, dass manche Unternehmen dann die Stecker, die man bei ihnen kaufen kann, als 3D-Grafiken zur Verfügung stellen. Und das heißt, die Unternehmen, die dann irgendwas damit weiterentwickeln, die müssen nicht nochmal alles neu zeichnen, sondern die können die Daten nehmen, die schon vorhanden sind, und sparen sich dafür immens viel Arbeit. Also das heißt zusammengefasst, wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass wir den Bürgern mehr Information geben und damit ein besseres Mitspracherecht, also das heißt mehr Transparenz und vielleicht auch Innovation fördern, indem man nicht immer alles nochmal von Hand abzeichnen muss. Und Synergieeffekte sind dabei vermutlich das Wichtigste. Wo Daten zusammenkommen, kann man vielleicht ganz neue oder viel bessere, qualitativ bessere Schlüsse ziehen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Das ist gut zusammengefasst, und ich glaube, dass auch nochmal die Rolle von Unternehmen ist auch tatsächlich nochmal spannend, weil das natürlich gewisse Geschäftsmodelle auch erst ermöglicht. Das heißt, wenn ich mir überlege, dass überhaupt erst durch zum Beispiel Datenquellen wie OpenStreetMap möglich wurde, dass es Navigations-Apps für Fahrräder gibt, und es im Prinzip dadurch, dass diese Daten öffentlich waren, zum einen ein Geschäftsmodell entstanden ist, dass jemand so eine App mit Navigation angepasst für Fahrräder bauen kann oder mehrere Apps. Und auf der anderen Seite profitiert natürlich an so einer Stelle auch zum Beispiel eine Stadt davon, weil ich zum Beispiel mehr Fahrradverkehr damit fördern kann. Und gleichzeitig landen zum Beispiel in so einer App dann auch Sachen, in der Stadt Ulm gibt es ja auch Ladestationen für E-Bikes, und wenn so eine Information wieder freigegeben werden, dass die dann wiederum in diesen Applikationen landen können. Also es ist eine Verknüpfung von verschiedensten Akteuren, die alle eigentlich voneinander profitieren.
Bevor wir jetzt noch detaillierter einsteigen und noch Beispiele hören für Open Data, machen wir noch einen kleinen Break, und dann geht's auch gleich weiter.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
Der Podcast der Digitalen Agenda und die Sendung zu Gast im Studio sind heute Konstantin Müller und Sabrina Richter. Es geht um das Thema Open Data, und wir haben uns schon damit beschäftigt, was Open Data überhaupt ist und welchen Nutzen Städte und Bürger davon haben und natürlich auch Unternehmen. Und Konstantin, du hast vorhin noch kurz bei den Formaten angesprochen, dass es gut wäre, sich an öffentliche Standards zu halten, und da gibt es natürlich noch mehr Normen und Richtlinien, die man vielleicht beachten sollte bei Open Data und bei der Veröffentlichung von Open Data.
Ja, also das mit den Standards ist wichtig, aber dann ist natürlich auch die Frage, wie ich die Daten veröffentliche, weil was diejenigen mit den Daten dann machen können oder machen dürfen überhaupt.
Ah, genau. Das war das, was Sabrina in der Vorbesprechung eingeworfen hat. Da gibt es verschiedene Lizenzen.
Genau, es gibt einfach verschiedene Lizenzen, unter denen ich die Daten quasi bereitstellen kann. Und naja, dadurch, dass es halt offene Daten sind, sollte ich halt auch nicht zu viele Beschränkungen da haben. Von daher, es gibt eben freie Lizenzen, zum Beispiel eben die Creative Commons Lizenzen, wo es dann auch verschiedene Einstufungen gibt, ob ich die jetzt komplett frei zur Verfügung stelle, ob ich da zum Beispiel sage, okay, du kannst zwar die Daten nutzen, aber bitte sag doch, woher du die Daten hast. Dann gibt es auch noch Einschränkungen, dass ich sie zum Beispiel nicht für kommerzielle Zwecke nutzen darf, aber trotzdem schließen diese ganzen Creative Commons Lizenzen eben ein, dass ich die Daten nutzen kann auf jeden Fall, dass ich sie auch bearbeiten darf, dass ich sie verändern darf, dass ich sie mit anderen Daten kombinieren darf. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, gerade auch wenn ich diese Daten bereitstelle, dass ich halt auch klar mache, unter welcher Lizenz veröffentliche ich Daten. Und ich glaube, dass der Wunsch immer von Leuten, die auch tatsächlich mit den Daten direkt arbeiten, ist, dass man sie auch unter der CC0-Lizenz zur Verfügung stellt, wo ich halt wirklich machen kann mit, was ich möchte.
So dass man sie auch kommerziell dann weiter benutzen kann.
Genau, und dass ich auch, ich weiß gar nicht genau, wie es ist, aber zum Beispiel ist es nicht so, auch bei der OpenStreetMap, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt Daten, wo ich aber grundsätzlich eigentlich sagen müsste, oder die stehen unter einer CC BY-Lizenz, also wo ich noch den Namen nennen muss, dass es dann auch teilweise einfach schwierig wird in der Darstellung, wenn ich die benutze.
Ja, also das ist gerade bei Projekten, die verschiedenste Datenquellen benutzen, extrem schwierig, zum Beispiel verschiedene Lizenzen überhaupt die Daten miteinander zu kombinieren, weil sich teilweise Lizenzen widersprechen oder es ist halt teilweise unmöglich wird, die alle zu befolgen. Das ist zum einen ein Grund, warum man sich darauf geeinigt hat, vor allem die Creative Commons Lizenzen zu verwenden. Und das ist auch ein Grund, warum es besonders wichtig ist oder empfehlenswert, als jemand, der Daten veröffentlicht, das unter der CC0-Lizenz zu veröffentlichen. Weil wenn ich mir vorstellen würde, dass ich bei der OpenStreetMap sämtliche Datengeber, die jemals Daten beigetragen habe, alle auflisten müsste, dann wäre halt von der Karte nichts mehr übrig, weil es halt alles mit Lizenzhinweisen voll wäre. Genau.
Von daher immer schön CC0.
Korrekt.
Könnt ihr mir das sagen? Ich wundere mich schon eine Weile darüber, wenn ich zum Beispiel in Komoot Daten oder wenn ich in Komoot fahre und da steht dann, dass das auch Daten sind von Katasterämtern und OpenStreetMap und dann muss ich mir dann aber irgendwelche Kartenpakete für irgendwelche Regionen kaufen. Steht das nicht im Widerspruch? Geht sowas?
Das ist im Prinzip die kommerzielle Nutzung. Das ist, glaube ich, auch so das Extrembeispiel der kommerziellen Nutzung, wie man das verbringen kann, weil die Daten selber stehen erstmal bereit, also die Rohdaten stehen bereit und die App Komoot, was die halt machen, ist, dass sie halt sagen, okay, wir kombinieren diese Daten, bereiten die auf, haben Algorithmen, die besonders gut auf zum Beispiel Fahrradfahren angepasst sind und stellen dementsprechend diesen Service bereit, dass sie zum Beispiel auch den Downloadverkehr und so weiter, dass sie das alles bezahlen. Und im Prinzip bezahle ich nicht für die Daten, sondern ich bezahle für die Aufbereitung der Daten, weil die Daten selber stehen ja bei denjenigen, die diese Daten zur Verfügung stellen, zum Beispiel OpenStreetMap oder die Katasterämter, trotzdem ja weiterhin kostenlos zur Verfügung.
Ah, das ist nochmal deutlich, dass, sorry,
Sabine? Grundsätzlich wäre es ja jetzt so, wenn ich sage, okay, ich habe da jetzt ich möchte jetzt ungefähr so ein ähnliches Angebot aufbauen und mache das dann aber halt alles, stelle das direkt kostenlos zur Verfügung. Das wäre dann wahrscheinlich einfach so eine Marktentscheidung, ob es entweder die kostenlose Version einfach auch den gleichen Service bietet und dann halt frei zur Verfügung steht oder halt dann halt mit dem Geschäftsmodell dahinter.
Also das war für mich aber jetzt auch nochmal recht deutlich zu sehen, dass man eben für die Aufbereitung und das Handling eigentlich bezahlt und nicht für die Inhalte. Also genau. Ja, wir haben ziemlich viel gehört darüber, was Open Data ist und wem das nützt. Und ihr habt uns auch noch ein paar konkrete Beispiele mitgebracht, sodass wir uns das vielleicht nochmal besser vorstellen können.
Ja, vielleicht erstmal so ein paar konkrete Beispiele direkt hier aus Ulm und woran wir auch gerade mit offenen Daten reden. Ich meine, wir hatten jetzt schon ganz viel über Mobilitätsdaten gehört und dass es doch schön wäre, wenn ich die irgendwie alle auch an einem Platz habe. Und da arbeiten wir auch gerade dran, zum Beispiel mit DigiTransit, was quasi ein Routensystem ist.
Ein Routenplaner.
Routenplaner, genau, wo ich eben diese verschiedenen Daten, die ich habe, also zum Beispiel die Busse drin habe, wo ich die Straßenbahnen drin habe, aber jetzt auch zum Beispiel die Roller mit drin habe. Und das eben alles, weil es dann mit offenen Daten zur Verfügung gestellt wurde, eben in einer Übersicht drin habe und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel hier vom Weinhof, wo wir sitzen, irgendwo, ganz Münster ist jetzt ein bisschen kurz die Linie, aber sagen wir mal, irgendwie nach Söflingen fahren, dann müsste ich grundsätzlich, wenn ich sage, okay, ich möchte vielleicht einen Teil mit dem Roller fahren, brauche ich erstmal eine App für einen Roller, muss die aufmachen, muss mir da meinen Weg raussuchen, dann brauche ich irgendwie einen Routenplaner, wo ich mir die Buslinie raussuche und da ist es dann eben so, dass ich den Weg zusammen angezeigt bekomme. Also nehme erst den Roller, fahre zur Bushaltestelle, dann steige in Bus oder Straßenbahn ein und dann nimmt man vielleicht nochmal bis zur Haustür irgendwie auch den Roller und diese Kombination einfach zu haben, mit verschiedenen Verkehrsmitteln auch zum Ziel zu kommen, das hat man halt so in den einzelnen Angeboten der Anbieter nicht.
Also im Prinzip ist es das, was diese Idealvorstellung, die ich immer habe, diese ganze Kombination von den Daten, über die ich jetzt auch schon viel gesprochen habe. Und das ist mal so ein Beispiel, wo wir mit dem, was an Daten zur Verfügung steht, im Prinzip das mal zeigen wollen und versuchen da einfach diese Vielfalt der Daten, aber auch die Vielfalt der Mobilität darzustellen und diese Vorteile einfach zu verkaufen. So ein bisschen, um zu zeigen, welchen Vorteil diese Daten haben, ist genau dieses DigiTransit Projekt.
Genau, und dann sonst, was ja auch da noch mit reinpasst und ja auch im Aufbau ist, ist OpenBike, wo ihr ja auch konkret versucht, ein Fahrradverleihsystem quasi aufzubauen auf Basis von offenen Daten und auf Basis von Open Source, was jetzt auch nochmal ein großes Thema aufmachen würde. Aber da das ja auch alles mit reinspielt und zu sagen, okay, wie kann ich das auch selber aufsetzen, selber betreiben?
Ja, und vor allem halt auf beiden Seiten zu stehen, dass wir einmal halt auf der Seite, wir benutzen verschiedenste Mobilitätsdaten, aber zum anderen mit so einem Bike-Sharing-System können wir diese Daten auch zur Verfügung stehen, dass sie halt nicht nur in dieser Lösung, sondern in verschiedensten auch mit genutzt werden.
Wie soll Open Bike funktionieren? Nochmal kurz, damit man sich das besser vorstellen kann, was die offenen Daten da machen.
Ganz kurz umrissen ist es im Prinzip so, dass nicht viel anders als das, was die Anbieter von den Scootern machen, halt mit Fahrrädern, dass wir im Prinzip die Softwarekomponente davon bauen und da ist eingebaut, dass zum Beispiel diese Standorte der Fahrräder einfach mit einfach so als Open Data mit rausgegeben werden, ohne dass ich da irgendwie was zutun muss. Die Idee dahinter.
Okay, also nicht wie bei Flinkster, nee, nicht Flinkster, ist das Auto-Ding von, aber es gibt ja von der Bahn auch so ein Bike-Verleih und der ist nicht öffentlich zugänglich, oder?
Nicht so, sagen wir mal, nicht so in der Form, wie wir uns das vorstellen. Also sie sind nicht ganz geschlossen, wie tatsächlich einige von Scooter-Anbieter das lange probiert haben, wo das, glaube ich, aber auch ein Projekt ist, wo wir, glaube ich, auch relativ erfolgreich waren, den Scooter-Anbietern vorzuschreiben, dass sie, wenn sie hier mitspielen wollen, in Ulm ihre Daten auch zur Verfügung stellen sollen.
So, und weitere Projekte?
Was ich immer noch einfach ein schönes Projekt finde, ist zum Beispiel der Hochwassersensor, den es hier gibt. Wir haben ja durch die Donau und ja, hat man ja oft hier das Problem, dass einfach an den Radwegen und gerade an der Donau entlang immer mal Hochwasser passiert und die Radwege dann überschwemmt sind. Und gerade an der Herdbrücke ist es ja oft so, da ist ja schon vorne die Schranke zu, dann, dass man erst gar nicht durchkommt. Und da wurde jetzt der hängt schon ein bisschen länger, hängt auf jeden Fall oberhalb von der Herdbrücke, hängt ein Sensor, der den Abstand quasi misst. Und
Abstand zwischen Brücke und Wasser quasi.
Genau, den Abstand zwischen Brücke und oder beziehungsweise dem Boden und dann halt schaut, quasi wird der Abstand kleiner, weil wenn der Abstand kleiner wird, heißt es quasi, da ist irgendwo Wasser dazwischen. Und das heißt, von unten steigt das Wasser. Und darauf wurde dann eine kleine Anwendung gebaut, die mir dann quasi anzeigt, gibt es da Hochwasser, also einfach ab einem bestimmten Wert, wenn da jetzt, keine Ahnung, 10 Zentimeter Wasser steht, zeigt es mir zum Beispiel Hochwasser an, dass ich sage, okay, da kann ich halt jetzt nicht mehr durchfahren und so das kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt eh weiß, okay, es ist wieder Hochwasserzeit und es hat jetzt auch noch extrem viel geregnet und ich das vielleicht mein täglicher Arbeitsweg ist, dann würde ich einfach morgens kurz schauen, was sagt mir die Seite, sagt die Hochwasser oder sagt die kein Hochwasser und dann kann ich halt schon frühzeitig irgendwie sagen, okay, dann fahre ich halt den anderen Weg irgendwie zum Beispiel durch die Stadt und fahre da nicht an der Donau entlang, weil sonst muss ich ja immer wieder gerade einen relativ großen Weg wieder zurückfahren, um anders zu fahren. Und das ist einfach so ein ganz praktisches Beispiel, wo man auch irgendwo eine Erleichterung einfach im Alltag hat. Weil manchmal gerade morgens zur Arbeit hat man es vielleicht ein bisschen eilig und dann dann macht so ein Umweg von 10 Minuten vielleicht schon viel aus.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man da lang fährt. Aber das sind nicht so viele Daten, die man dazu braucht. Oder sind das viele? Nö.
Damit Daten nützlich sind, müssen es ja nicht unbedingt
viele sein. Genau, also es ist einfach mal ein Beispiel für was ganz, ganz, ganz Simples. Was gibt es denn noch für Beispiele? Ein Beispiel kann ich gleich erwähnen, weil das hatten wir in dem letzten Podcast schon, Daten von den Bäumen, die in mundraub.org veröffentlicht sind, wo man eben selber dann auch die Bäume ernten kann. Da hat die Stadt wohl die Daten zur Verfügung gestellt und die digitale Agenda hat dafür gesorgt, dass die dort auch eingespielt wurden. Habe ich beim letzten Mal gehört. Habt ihr noch mehr solche Projekte?
Ja, also da gibt es, glaube ich, ganz viele Projekte, die dann zum Teil auch einfach durch normale, also gar nicht unbedingt von der Verwaltung entwickelt wurden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass auch eine Verwaltung oder auch eine Stadt und Kommunen gar nicht alle Anwendungen tatsächlich selber entwickeln muss. Aber es halt wichtig ist, dass sie auf jeden Fall die Daten bereitstellen und dann auch gerade für die Leute, die halt daraus dann auch Sachen entwickeln möchten. Und da gibt es dann auch ganz viele Netzwerke und vor allem irgendwie Code for Germany, die dann viele auch deutschlandweit verteilt sind einfach, die da Projekte draus machen, wo dann so Sachen wie zum Beispiel Gieß deinen Kiez entstanden sind, gerade jetzt so zu Sommerzeiten, wo es dann auch wenig geregnet hat, dass man sagt, okay, die Bäume, hat man halt gemerkt, in den Städten hatten halt einfach zu wenig Wasser, und sich da quasi die Bürgerinnen und Bürger zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir gießen quasi selber die Bäume. Und das kann man dann, es wurde auch quasi alles in der Karte dargestellt, da wurden dann angezeigt, wo sind die verschiedenen Bäume, und dann konnte man quasi eintragen, okay, ich habe jetzt den Baum gegossen, oder ich glaube, man konnte sogar Bäume irgendwie adoptieren, wo man sagen kann, okay, ich kümmere mich jetzt um den Baum, weil der zum Beispiel vor meiner Haustür steht, und den gieße ich dann regelmäßig. Und das sind dann halt auch so Sachen, die einfach auch durch die Bürgerschaft passieren.
Ich glaube, da ist auch so diese Kombination ganz interessant. Zum Beispiel, also so eine, wenn, das muss man schon, glaube ich, auch sagen, dass wenn so eine Stadt einfach nur Daten zur Verfügung stellt, das einfach auch relativ öde sein kann, die Daten an sich. Und der wirkliche Mehrwert kommt dann mit Leuten, die das entweder in ihrer Freizeit oder vielleicht auch als Unternehmen diese Daten nehmen und dann aufbereiten und quasi hübsch machen oder verständlich machen. Also wir hatten, ich weiß nicht, ob wir dieses Beispiel schon mal hatten, die Daten die Haushaltsdaten zum Beispiel, die, wenn ich da irgendwie ein 1000 lange Seiten PDF habe, das ist wahrscheinlich für diejenigen Leute, die aufgrund von diesen Informationen Entscheidungen treffen sollen, extrem schwierig. Und deswegen gibt es Menschen, die sich mit, ich glaube, das Projekt heißt oder hieß Offener Haushalt, die sich diese Daten genommen haben und visualisiert haben, dass ich mir in einem schönen Diagramm das mal angucken kann und das gut aufbereitet war. Mir zum Beispiel noch auffällt, ich glaube, das ist ein Projekt aus, nicht aus Ulm, aber aus Heilbronn. Die haben sich einfach die Daten der Wasserqualität genommen, der Trinkwasserqualität aus der Leitung, weil die ja von den Ämtern, ich glaube, das muss sogar bereitgestellt werden. Und die haben halt einfach sich diese Daten genommen, haben die aufbereitet und haben halt gezeigt, guck mal, wie viel von verschiedenen Fremdstoffen oder Schadstoffen oder insgesamt Inhaltsstoffen, die halt so im Wasser drin sind, wie viel ist denn da drin? Und zum Beispiel, wo sind die Grenzwerte und wie ist das zum Beispiel verglichen mit Leitungswasser? Nicht mit Wasser aus der Flasche, mit gekauftem Mineralwasser heißt es, glaube ich. Was ich, glaube ich, daran auch sehr nützlich fand, ist so einfach so ein ganz kleines Beispiel. Ich kann entweder zum Beispiel, wenn man so eine Spülmaschine neu einrichtet, dann muss man, glaube ich, den Härtegrad des Wassers mit angeben, weil das, glaube ich, relevant ist, wie viel Salz die Spülmaschine noch zunimmt. Ich weiß es gar
oder
nicht so
bei
genau.
Waschmittel hat man das ja auch oft, hartes Wasser oder weiches Wasser, und dementsprechend genau. Soll ich ja theoretisch meine Waschmittelmenge erhöhen oder verringern.
Und das fand ich halt sehr spannend, weil da hatte ich halt mit einem Klick sehr, sehr schnell, konnte man da einfach einen Stadtteil auswählen und hat dann seine eigenen oder diese Werte, die Wasserhärtewerte für seinen Stadtteil gesehen und musste nicht irgendwelche sehr komplizierten Tabellen erstmal rausfinden und durchwälzen. Also nicht diesen Fall, den man vielleicht alle 15 Jahre mal hat, dass man das braucht, aber dann trotzdem einfach dankbar darüber ist, dass sich jemand mal die Mühe gemacht hat, das hübsch aufzubereiten.
Ja, aber da habt ihr auch noch zum Schluss ein ganz neues Thema aufgemacht, nämlich, dass die Datenaufbereitung oder die offenen Daten eben auch davon leben, dass es Bürger gibt, die sich darum kümmern, oder auch Unternehmen, die eben was Spannendes daraus machen. Aber damit die das überhaupt machen können, muss es die Daten überhaupt geben. Das ist so ein bisschen das Fazit von der heutigen Sendung. Ihr könnt es natürlich auch nachlesen und die Links dann auch wieder in dem Text zur Sendung werden die bereitgestellt, da könnt ihr die nochmal nachverfolgen. Und ansonsten danke ich Konstantin und Sabrina für die spannende Stunde zu Open Data.
Free FM auf 102,6.